Ja, vielen Dank dir und euch. Genau, ich wollte schon mein Mikro hier zurecht drücken, aber das brauche ich ja gar nicht. Ich habe es ja am Mundwerk. Ja, und dass das gut funktioniert, das Mundwerk, da beten wir jetzt dafür. Und dass ihr gute Ohren kriegt, ob zu Hause oder hier im Gemeindehaus. Ich glaube, Jesus hat wirklich uns was zu sagen. Und da wollen wir ja auch hinhören. Und ich will auch nicht irgendwas sagen, sondern das, was er dann auch wirklich zum Ausdruck bringen will. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns führst, dass du der gute Hirte bist. Und ja, wir beten jetzt echt auch, dass du unsere Herzen weit machst, unsere Ohren aufmachst, uns ein Verstehen gibst, das von dir kommt. Und ich bete auch, dass du mir auch ein Rede gibst, das von dir kommt, dass du deine Worte in meinen Mund legst. So geben wir dir jetzt die ganze Zeit in deine Hand. Amen. Ja, ihr habt ja schon gehört, dass es eine turbulente Woche war, für die, die nicht irgendwie schon ein bisschen mit drin waren. Genau, das war natürlich auch für mich eine turbulente Woche. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe also erst in letzter Zeit öfters mal so stille Zeit vor Gott gemacht, wirklich so 10 Minuten, einfach nur still und auf ihn höre, so und zur Ruhe kommen. Und das hat echt mir gut getan, da habe ich richtig auftankt. So. Und jetzt in diesem ganzen Chaos, wo ich mir Gedanken gemacht habe, Sorge gemacht habe, wie wird es auch? Ich war auch durcheinander, wie der Durcheinanderbringer hat auch mich da irgendwie noch so mitgecasht ein Stück weit, sodass mein Kopf halt gekreist hat vor wichtigen Gesprächen und so. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert gar nicht so richtig. Und da habe ich ja schon gesagt, im Spazierengehen war das eine Bild, im Spazierengehen habe ich auch jetzt was für die Predigt bekommen, was ein Vers aufs Herz gelegt kriegt. Und ich habe einfach gemerkt, sodass dann auch je nach Situation ich auch unterschiedliche Arten von Gebet brauche. Es funktioniert bei mir nicht immer gleich, dass ich dann Gott begegne. Manchmal muss man dann eben auch rausgehen, um den Kopf frei zu kriegen. Genau, umso dankbarer bin ich, weil dieser Vers hat doch dann auch, habe ich gemerkt, das war eigentlich schon länger vorbereitet, schon weit vor diesem Gottesdienst und hat mir auch in dieser ganzen Geschichte, glaube ich, spielt das auch noch mit eine Rolle. Das ist ein Vers aus dem Kolosserbrief und da geht es um ein Geheimnis. Dieser Vers, wo ich euch gleich lesen werde, das ist ein Geheimnis, wo jeder in sich trägt, da Jesus begegnet, Jesus aufgenommen hat, so wie die Patientin ihn in sich aufgenommen hat, ihm begegnet, der ist Träger dieses Geheimnisses. Und ein Geheimnis ist ja eben nicht für alle sichtbar. Also für Außenstehende sieht man das nicht, das macht ein Geheimnis aus, ist was Verborgenes. Und dieser Vers ist der hier, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, so hat es die Elberfelder Bibel übersetzt. Ich habe das mal genommen, weil das richtig schön knapp ist, auch wenn es ein bisschen komplizierter klingt. Wenn man dann mal näher in den Text reinguckt, kriegt er eine andere Übersetzung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich glaube, dass Jesus über den Vers zu uns reden möchte. Und was bedeutet das jetzt? Christus in euch. Ich habe es mal so dargestellt. 2 Männchen, das Kreuz ist das Symbol für Christus in mir, Christus in dir. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, dann lebt er in dir, sagen wir oft. Viele denken jetzt vielleicht schon an Heiligen Geist, was ja definitiv nicht falsch ist. Der Heilige Geist, der kommt in uns, der ist nicht weit weg. Gott ist dann nicht nur noch im Himmel oder kommt irgendwann mal, wenn wir dann durch die Religion kommen, zum Himmel oder sowas. Das ist nicht das, was uns Jesus bietet, sondern er bietet uns eine Beziehung, die ganz tief in uns drin etwas bewegt. Wir haben 2 Verse, wo das unterstreichen, eine ähnliche Bedeutung haben. Galater 2,20. Ich lebe, sagt da Paulus, aber nicht ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das wäre ein Vers, wo Paulus sagt, Jesus lebt in ihm, also irgendwas, wie man sich das auch immer vorstellen muss, ist so tief in einem drin, wo kein anderer Mensch das jetzt auch erstmal sieht. Das ist vielleicht auch das Geheimnishaftige dann daran, weil man das nur dann selber weiß, ob man diese lebendige Beziehung mit Jesus hat. Und man weiß, da ist man in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Ein anderer Vers steht in Epheser 3, Vers 17. Und ich bete, dass Christus, da betet Paulus für die Gemeinde und für die einzelnen Geschwister, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Also auch da im Herz, im Innerste, im Lebensantrieb, da betet Paulus, dass das größer wird, wahrscheinlich die Erkenntnis einfach, dass Christus in ihnen ist und nicht irgendwo in der Gemeinde oder irgendwo im Gottesdienst nur erfahrbar ist oder so. Christus in mir. Außerstehende sehen es nicht, das ist ein Geheimnis. Und aber auch vielleicht auch für uns selber ist auch was Geheimnisvolles, finde ich. Schon allein die Aussage, dass Christus in mir lebt, ist für mich geheimnisvoll. Weil da ist Jesus nicht nur so das Gegenüber. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der Michael lebt in mir. Aber ich kann mit ihm reden. Das ist ja ein Unterschied. Ich kann mit ihm reden, weil er gegenüber ist. Und so eine Gottesbeziehung, die ist für mich leicht vorstellbar. Gott ist im Himmel, ich bete und sage, Jesus, hilf mir, wie auch immer. Und habe das Verständnis erst ganz weit oben. Aber wenn ich, umso mehr ich begreife, Christus ist in mir, dann zählt das, was an anderer Stelle in der Bibel aussteht, dass er nicht weit von meinem Mund entfernt ist. Er ist so dicht in mir drin, dass er mit meinem Leben so verwurzelt ist, selber, dass da, wo ich mich freue, sich Jesus freut, dass da, wo ich Leid trage, Jesus Leid trägt. Nicht im Himmel irgendwie, dass er so mitleidig mal runterguckt. Das bedeutet es. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist auch ein Geheimnis für mich im Glaube. Und da kann ich Paulus verstehen, dass er sagt, er betet, dass da ein Wachstum geschieht in der Erkenntnis dessen. Weil ich merke, da brauche ich auch ein Wachstum. Obwohl Jesus schon in mir ist, aber ich bin mir, glaube ich, nicht immer dessen bewusst in jeder Situation. Manchmal denke ich, er ist ganz weit oben im Himmel, ganz weit weg von mir, aber er ist in mir. Ist das gemeint, wenn es hier heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Das ist ja noch die nächste Frage. Also Jesus ist in uns, da gibt es viele Bibelstellen davon, aber hier heißt es, Christus in euch. Das ist ein Plural. Da geht es nicht nur um den Christus in mir und in dir, wenn wir Jesus angenommen haben, sondern in euch. Das heißt, inmitten eurer Gemeinschaft. Deshalb habe ich es jetzt mal so dargestellt. Da ist Jesus, das Kreuz in der Mitte, alle orientieren sich drumherum. Und auch da gibt es Bibelstelle, wo genau das unterstreicht. Jesus selber sagt, denn wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, ist er erst dort mitten unter ihnen? Ja, was stimmt jetzt? Ist er nicht eh schon in mir? Er ist doch in mir, ich und mein Jesus. Wieso, wenn ich jetzt mit Geschwister zusammen bin, was ist da dann besonders? Und trotzdem gibt es die Bibelstelle auch. Da bin ich mitten unter euch. Euch. Was ist jetzt da gemeint? Und auch das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis der Gemeinschaft, der geistlichen Gemeinschaft. Und das ist nichts Unkonkretes. Das ist auch wichtig. Jesus sagt ganz konkret, wo zwei oder drei zusammenkommen. Das heißt, man trifft sich. Da bin ich mitten unter ihnen. Da gibt es irgendwie noch was, wo das nochmal klarer wird oder spürbarer oder eine Dynamik entsteht da. Ihr, die ihr zu mir gehört, kommt zusammen, heißt es letztlich. Und ihr werdet es spüren, dass ich in eurer Mitte bin. Ich glaube, allein ich und mein Jesus ist eine Halbwahrheit und eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Allein Jesus nur in der Gemeinde, nur in der Gemeinschaft zu erfahren, ist eine Halbwahrheit und eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Beides zusammen ist die Wahrheit. Beides ist Gottes Wort. Jesus ist in uns und wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Und dem Geheimnis wollen wir jetzt auf die Spur kommen, indem wir einfach mal in den Kontext reingucken. Von Kolosser 1, 24 bis 27, der Vers, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit, ist der Vers 27. Ich lese es jetzt in einer anderen Übersetzung, nur dass ihr den nicht vermisst da irgendwie. Aber wir nähern uns diesem Vers an. Zunächst mal den Vers 24 bis 25. Da sagt Paulus zu den Kolossern, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf, denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinem Leiden noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkündigen. Das ist der Anfang, wo sich schon zu dem Text annähert. Und da spricht Paulus vom Leiden und Dienst für die Gemeinde, die er tut. Gefangenschaft, alles dient dieser Gemeinde, dem Leib. Da bringt er das erste Mal den Begriff vom Leib, im Kolosserbrief, aber da bringt er den Begriff vom Leib. Paulus setzt da seine Existenz dafür ein, sagt er. Er leidet und das wirklich in allem. Nimmt Freiheitsentzug in Kauf, ist bereit, sein Leben zu geben für diese Gemeinde. Und das zeigt mir, diese Gemeinde, von der da Paulus spricht, ist kein Verein. Ganz ehrlich. Also eine Vereinsstruktur, ein Vereinsheim gebe ich nicht mein Leben. Da muss es um ein viel tieferes Verständnis gehen von Gemeinde. Mit diesem Begriff vom Leib, wo Paulus bereit ist, zu leiden dafür. Gucken wir mal hin, was er mit dem Leib meint und sinnvoll ist. Das sind wirklich nur ein paar Verse davor. Deshalb glaube ich, ist das nicht weit weggeholt, auch die Interpretation. Ein paar Verse davor spricht er nämlich genau zu denen Kolosser von diesem Leib Christi als Gemeinde. Und das wollen wir mal angucken. Kolosser 1, 16 und 17 bis 20, ich lese mal einfach. Alles ist durch ihn, also durch Jesus, sagt er, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Was steht da? Durch Christus, und das ist ein großer Bogen, da geht es nicht nur um den frommen Treff. Er sagt, auf Jesus hin ist die ganze Schöpfung, alles ist auf ihn hin geschaffen. Zu ihm hin und durch ihn, beziehungsweise durch ihn und zu ihm hin, so rum. So sieht es aus. Und die Gemeinde kommt genau da ins Spiel. Sein Leib ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die neue Schöpfung, wo man so oft auch hört, mit Jesus bist du ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Das ist ein Geschöpf der Gemeinde, des Leibes Jesu. Weil in dieser Gemeinde passiert genau das, dass wieder alles zu ihm hin geschaffen wird. Und deshalb der Pfeil, da ist Christus in der Mitte und wir sind auf ihn bezogen, hin und her. Das ist geistliche Gemeinschaft. Und dann heißt es eben auch noch, dass in dieser Gemeinschaft, die in Christus, die Fülle Gottes wohnt. Nicht in mir allein als Individuum, ich und mein Jesus, da habe ich die Fülle Gottes. Das widerspricht dem ganzen Konzept von Gemeinde. Sondern in der Gemeinde habe ich die Fülle Gottes. Nicht ich für mich allein. Da haben wir ganz viele andere Stellen auch, wo Dienstbegabungen, Gnade, alles Mögliche wird auf die verschiedenen Glieder verteilt. Und indem ich Teil dieses Leibes aktiv bin und auch wirklich konkret Gemeinschaft suche, erlebe ich Gottes Fülle. Nicht ich für mich allein, nur für mich allein. Deshalb hängt dieses Innere in Christus ganz stark mit dieser Gemeinschaft zusammen. Ich kann das nicht auseinanderreißen. Dieses kleine Kreuz, was ich da gemacht habe, was in mir ist, das wird verschwinden, wenn ich aus der Gemeinschaft rausgehe. Das wird immer kleiner werden. Es wird irgendwann nichts mehr sein. Wenn ich aber in der Gemeinschaft bin, in einer geistlichen Gemeinschaft, in einer konkreten Gemeinschaft, dann wird auch das Innere stark werden. Und das Äußere. Und das gegenseitig aufeinander bezogen sein. Und dann heißt es in diesem Text auch noch, dass durch ihn alle, dass er Versöhnung schafft mit sich selbst. Und ich glaube nicht, dass da nur gemeint ist, alle einzelnen Individuen mit Jesus, sondern ich glaube auch untereinander. Der Einfachheit halber habe ich mal die Mäntel da rausgenommen, dass man den Pfeil vielleicht besser sieht. Das sieht dann so aus. Wir sind auf Christus bezogen und an anderer Stelle heißt es, dass Christus ist alles in allen. Das ist das Ziel und das geschieht nur über Versöhnung. Und da sieht man auch, wie wichtig auch in unserem Leben und auch in unserem Gemeindesein und auch für unseren Christus in mir Versöhnung spielt. Und da braucht man nicht, denke ich, nicht drüber predigen, da habt ihr schon, oder muss immer wieder drüber predigen, aber habt ihr auch schon oft gehört. Das sind so scharfe Sätze, wo Jesus da sagt, wenn du nicht mit deinem Bruder versöhnt bist, dann ist das, was ich an Versöhnung zu bieten habe, für dich eigentlich nichtig. Das ist krass und ich kann es gar nicht anders irgendwie aufweichen oder so, weil das ist Evangelium. Weil ich mich nämlich dann automatisch aus dieser Gemeinschaft glaube. Und das wird mein Christus in mir eben schwächen. Also das gelebte Versöhnung untereinander ist ein wichtiger Punkt. Und ein wichtiger Punkt ist eben für diesen Christus in mir. Und wenn ich in der Fülle Gottes leben will, ist geistliche Gemeinschaft. Und mir wurde das diese Woche eben auch ganz stark bewusst. Ich habe euch vorher andeutet, dass ich selber so durcheinander gespudelt war. Gell? Und dann habe ich so als erstes so den Gedanken gehabt, ja, als Pastor, du musst jetzt doch den klaren Kopf haben. Du musst jetzt doch führen. Was bist du denn da für ein Pastor und so, weißt du? So. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich habe eine Gemeinde, die betet. Die betet für mich. Das war das eine, was ich wirklich gespürt habe dann auch. Und wo ich auch gemerkt habe, und das war nicht nur so dahergesagt, dass ich gesagt habe, wir waren da gemeinsam bei den Gesprächen. Das ist so. Wenn wir da als Leib fungiert haben oder viele von uns, die es gewusst haben. So. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie stark ich diese konkrete Gemeinschaft in diesem braucht habe. Beim Leitungsteamtreffen, wir haben zwar uns nicht hier im Gemeindehaus treffen können, aber schon allein das über Zoom, sich zu sehen und auch das Gebet zu hören, das andere sicherlich auch im Stimmenkämmerchen gesprochen haben, das hat mich aufgebaut. Da war plötzlich wieder Freiheit da und die habe ich nicht für mich selber generieren können, obwohl ich Gott gesucht habe, obwohl ich betet habe, obwohl ich gewusst habe, ich muss jetzt diese Gedankenkreise irgendwie ablegen, aber es hat halt nicht geklappt. Und dann habe ich gemerkt, nee, auch als Pastor bin ich auf Gemeinde angewiesen. Und es gibt eigentlich auch keine Stelle, wo man da aus dem Leib fällt, dass man da sagt, der Pastor ist erstens nicht das Haupt des Leibes, ist er nicht. Wo man sich dessen vielleicht denkt, das ist schon Hybris und das ist einfach nicht so. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und wir haben eine Funktion als Pastore, so wie die andere auch eine Funktion haben. Und wir sind aber existenziell voneinander, aufeinander angewiesen. Unser geistliches Leben ist aufeinander angelegt. Und dann kam mir auch die Stelle von Paulus, wo er gesagt hat, wie er in Kleinasien zu Tode betrübt war und nicht mehr ein- und ausgewusst hat. Und wie er selber eingefordert hat, dass man für ihn betet. Und ich glaube, das ist wichtig. Egal, wer da steht und egal, welche Funktion hat, dass wir füreinander betet und füreinander einstehen. Und wir brauchen einander, das wurde mir einfach bewusst. Und ich glaube, wir brauchen einander noch mehr, umso mehr Druck auch zunimmt. Und ich bin froh, dass ich das erlebt habe, weil das ist was, das ist eigentlich, da hat der Teufel vielleicht nur noch mal was rausgehoben, was schon länger da war, aber was ganz wichtig ist, dass wir merken, wenn es ernst wird, dann stehen wir zusammen und dann beten wir. Und dann wissen wir auch, dass wir Gemeinschaft brauchen und dass es eben nicht nur um das Sonntagstreff geht. Paulus hat ja geschrieben, das Leiden und der Dienst für die Gemeinde ist ja der Einstieg, die zwei Verse, wo ich da gebracht habe. Und das gehört auch zu diesem Geheimnis Jesu. Also nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Leiden und der Dienst. Er sagt, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf, denn Christus hat auch für den Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinem Leiden noch fehlt. Und über den Satz bin ich auch ein bisschen gestolpert, was an seinem Leiden noch fehlt. Ich dachte ja, hat Gott irgendwie Spaß an Leiden? Reicht das Kreuz nicht schon aus? War so ein Gedanke. Braucht er jetzt noch ein paar, dass noch ein bisschen mehr gelitten wird? Dass er Genugtuung hat. Und dann habe ich gemerkt, nee, darum geht es in keinster Weise an dem Text. Das mag vielleicht in die Richtung verführen, wenn man jetzt nur so diese Passage mal liest. Aber es geht eigentlich darum, dass es ein Leiden ist für etwas. Und zwar für die Gemeinde. für Gemeinschaft, für geistliche Gemeinschaft, dass Leute dazukommen, Jesus erlebt und eingebettet sind in diese Dynamik, wo man innerlich gestärkt wird und eben auch die Beziehung zu Jesus in der Mitte steht. Und das ist ein Geheimnis, wieso Leiden da dazu führt. Jesus stirbt am Kreuz für uns und das ist ein riesiger Liebesbeweis, wenn man weiß, dass er das eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Und dass es auch seine freiwillige Entscheidung letztlich war. Er hat sich untergeordnet unter Gottes Wille, aber er hätte auch sagen können, ich lasse es. Aber er wollte es dann auch. Er hat gesagt, dein Wille geschehe. Und er hat Vergebung ausgesprochen am Kreuz. Haben wir schon an Karfreitag gehört. Ein größerer Liebesbeweis gibt es eigentlich nicht. Und ich glaube, so kann es eben auch sein, dass mir leidet, um des Evangeliums willen, um Jesu willen, um für andere ein Zeugnis zu sein. Ich habe gestern bei Bibel TV nur reingezappt in so eine Reportage über verfolgte Christen. Und da war eine Geschichte dabei, wo ich aber nur den Schluss mitgekriegt habe. Aber das fand ich so krass, wo das einfach auch zeigt, dieses Geheimnis, was passieren kann, wenn einer leidet. Einer, ich glaube, das war ein sowjetisches Gefängnis, vermute ich mal, so wie die da gesprochen haben, der um des Glaubens willen da wahrscheinlich drin war. Und der hat einen Tag quasi, bevor er dann hingerichtet wurde, hat er einen leeren Zettel gefunden und einen Stift, also dann konnte er, und dann hat er angefangen, Bibeltexte draufzuschreiben, was ihm eingefallen ist, und hat es ganz hoch an seine Gefängniszelle gehängt. Und der war wohl auch bekannt, dass der viel Lobpreis im Gefängnis gemacht hat. Und dann sehen das die Wärter, schlagen den brutal zusammen, zeigen ihm draußen das Fenster und sagen, da wirst du heute sterben. Noch. Und der kommt aus dieser Gefängniszelle wohl raus und da waren wohl 3000 Gefangene, die stehen auf, erheben ihre Hände und fangen das Lied an zu singen, wo er die ganze Zeit gesungen hat. Und 3000 Leute preisen Gott. Und ich habe gedacht, also da über Leid zu reden, da kann ich noch viel lernen. Und gleichzeitig, und dann fragt ihn ein Wärter, der lässt ihn wohl los, ist überwältigt, denkt auch, was geht da ab? Und fragt ihn, wer bist du? Und er sagt, ich bin Gottes Kind, das Kind vom lebendigen Gott, von Jesus Christus. Und dann denke ich, das ist für mich so ein Punkt, wo man sieht, ich glaube nicht, dass Jesus Interesse daran hat, dass dieser Mensch leidet. Ich glaube nicht, dass er Interesse daran hat, dass Menschen auf ihn einprügeln. Aber ich glaube, dass er diese 3000 Leute, dass er da jeden Einzelnen liebt und retten möchte. Und wahrscheinlich nur drüber raus, wo das Zeugnis noch Wirkung zeigt. Das geht über die Zahl raus. Und es ist leider so, dass einfach Leid und Evangelium auch zusammengehört. Wir können es uns nicht aussuchen. Wir brauchen dann auch erst recht diese Stärke in uns. Wir brauchen einen Leib, der für uns betet, der einsteht, wo wir dann einfach auch die Kraft haben, Dinge zu ertragen, die über uns rausgehen. Kommen wir zu dem eigentlichen Vers dann. Da heißt es, diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahre, Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Da heißt, Christus lebt eben für alle Nationen. Das gehört zu dem Geheimnis dazu. Das war für die ersten Christen ein größeres Geheimnis, wie es für uns jetzt vielleicht ist. Dass Heide diesem Messias genauso Anteil haben und so, wo sie aber dann erlebt haben. Für uns ist es vielleicht eher schon normal und inzwischen gibt es bestimmt mehr Christen unter heidnischen Völkern wie im Volk Israel, rein zahlenmäßig. Aber das heißt für uns eben auch Muslime, auch Hindus, Buddhisten, Esoteriker, egal wer es auch ist, irgendwelche Philosophen, Nachbarn, die komisch sind, die gehören da alle dazu, dass sie Jesus kennenlernen und dass er ein echtes Interesse an ihnen hat. Heißt, haben wir ja vorher schon gehabt, er hat alle mit sich versöhnt. Er will, dass das auch alle erkennen. Und das ist nicht nur dieses Christus in uns, in euch ist das Geheimnis, sondern, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo auch dieses Leiden und alles, was da noch eine Rolle spielt, mit reingehört, es ist auch ein Geheimnis, dass wir Teilhaber der Herrlichkeit Christi werden. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Da heißt nicht, dass wir die schon haben, sondern es ist auf die Zukunft gerichtet. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In der Neuen Lebenbibel heißt, darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und ich habe es vorher, wo ich reinkommen bin, schon der Juliane gesagt, neben diesem Vers hatte ich noch ein anderes Wort im Kopf während dem Spazierengehen und das war, der König kommt. Und ich fand das so cool, das war das Erste, was ich gehört habe, wo ich hier war, dass ihr das gesungen habt, der König kommt. Und sie hat gemeint, davor hat es eigentlich nie so richtig dazu passt und heute hat sie das Gefühl gehabt, es passt und es hat passt, weil es vorbereitet war. Der König kommt. Das heißt, Jesus kommt. Und wir werden da in seine Herrlichkeit verwandelt. Da gibt es diese Stelle. Das geht über unser Hier und Jetzt hinaus, ist die Perspektive. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive. Gerade da, wo der Druck zunimmt. Zu wissen, wir haben eine Perspektive über das Hier und Jetzt hinaus. Und auch da ausgerichtet sein zu drauf. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 heißt es. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaunen Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Das ist wirklich diese Herrlichkeit, von der da die Rede ist. Und die Hoffnung ist das, dass wir das, was wir in Gemeinschaft, in geistlicher Gemeinschaft erleben, was wir mit Jesus hier im Hier und Jetzt erleben, ist ein Vorgeschmack dessen, was kommt. Und es wird in Reinform viel genialer sein. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive einfach. Das Leben in der Hoffnung der Herrlichkeit ist ein Leben mit Wehen. So habe ich es beschrieben mal. Jesus spricht selber, wenn es darum geht, um die letzte Zeit. Und die letzte Zeit ist die Zeit, die am nächsten dran ist, dass Jesus kommt. Das ist der Fakt. Und diese letzte Zeit ist mit seinen eigenen Worten in Matthäus 24 von Wehen beschrieben. Und er beschreibt dieses Leid, das da kommt, mit Wehen. Und das ist wirklich, diese Geburtswehen sind da gemeint. Und ich habe dann mich daran erinnert, wie es bei uns war, beim ersten Kind, bei der Elea, wo wir uns überlegt haben, wann kommt sie denn jetzt? Und das ist gar nicht so einfach. Da gibt es Übungswehe bis hin dann unter der Geburt. Und man weiß das zwar, man kriegt irgendein Zeitdings, in welchem Abstand sie kommen müssen, aber gefühlt ist dann doch anders. Also wir waren dann viel zu früh da, haben halt nur noch ein ganzes Stück warten müssen, spazieren gehen, alles, wenn wir das Ganze unterschätzt haben. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Kommen Jesu. Wir leben definitiv in einer Zeit, wo wir Wehen erleben. Und das, was wir jetzt erleben, das deutet darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Ob man jetzt Israel nimmt, wie sich das zuspitzt, ob man die Covid-19-Seuche nimmt, ob man die Naturkatastrophen, Klimawandel, ob man das alles nimmt. Wir leben in einer Zeit, die deutet eindeutig darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wie stark die Wehe noch werden. Aber wir wissen, wenn es sich um Wehe handelt, dass ein Kind auf die Welt kommt. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht um die Wehe. Und das ist das Geheimnis auch dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit, die wir haben, wo Außerstehende nicht haben. Die Außerstehende kriegen nämlich diese Wehe genauso mit. Du kannst dich mit jedem drüber unterhalten, über Weltpolitik, wie über Covid-19, über Naturkatastrophe. Das ist da, das ist offensichtlich, das braucht man nicht mehr. Und auch die letzten Wissenschaftler, die behaupten, das ist gar nicht so wild mit dem Klimawandel, die sind inzwischen auch schon weg. Also es wird immer deutlicher, dass es dagegen geht und dass die Welt endlich ist. Wir wissen, dass ein Kind auf die Welt kommt. Und ich merke, und ich weiß noch eine Phase auch unter der Geburt mit dem Michaela zusammen, da habe ich das selber, obwohl ich bestimmt weniger beteiligt war, was Schmerzen angeht, aber habe ich das für einen Moment vergessen, weil ich gesehen habe, wie Michaela leidet und ich habe nur noch an sie gedacht. Und das war für mich nicht nur schön. Und ich glaube, so kann es uns auch gehen, dass wir für einen Moment vergessen, dass wir auf ein Kind wartet. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus kommt. Und die Wahrheit ist, dass es Herrlichkeit ist. Und die Wahrheit ist, dass wir uns darauf freuen dürfen. Und dass wir verwandelt werden. Und dass das wirklich was ist, was in Realität passiert, was man nicht jetzt sagen kann, schöner Wunschtraum und hoffen wir mal. Da sprechen eben diese Wehe dafür. Deshalb ist es gut, dass Jesus da nicht irgendwie uns in Watte gepackt hat und gesagt hat, das passiert alles nicht und ihr werdet auch nie verfolgt. Mit mir habt ihr immer den Sieg und ich immer eine grüne Weide und was weiß ich. Nee, wenn nämlich solche Dinge passieren, dann ist es wichtig, dass wir das wissen, dass obwohl das passiert und erst recht, weil es passiert, wir wissen, dass Jesus kommt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist der Vers, der uns heute beschäftigen darf. Und eine ganz zentrale Rolle hat da auch Gemeinde, gerade in dieser letzten Zeit. Und es kann sein, es kommen noch Generationen. Man weiß den Zeitpunkt nicht. So wie man selbst in der Schwangerschaft nicht wirklich weiß, wann das Kind kommt. Obwohl es auch errechnet wird. Jesus sagt, wir sollen es gar nicht errechnen, aber es gibt auch so Spezialisten, die errechnen das. Und die scheitern genauso wie manche Ärzte, die aufgrund von der Größe und was weiß ich, der Geburtstermin errechnet und dann ist es halt doch 2-3 Wochen vorher oder nachher oder keine Ahnung. So ist es halt so. Aber wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen für unser geistliches Leben geistliche Gemeinschaft. Vielleicht kommt ihr als Lobpreiser schon mal nach vorne. Und ich weiß nicht, wo du dich da verortest in dieser ganzen Phase. Du lebst in der Welt und ich glaube, dass du Jesus in dir brauchst und dass eben dieses Jesus in mir alleine zu dünn ist, weil wir darauf angelegt sind. Das ist auch das, was dann auch später passiert, dass er alles in allen ist. Wir brauchen konkrete Gemeinschaft untereinander. Und diese Tür ist offen durch Jesus für dich. Dass du neu dazukommst, neu festmachst, guckst, dass du ganz konkret Gebetskreise aufsuchst, mit mir in den Hauskreis gehst, was weiß ich. Da geht es wirklich nicht ums Vereinsleben, sondern geht es einfach darum, dass jeder gestärkt wird voneinander. Und vielleicht ist es auch das, dass man manchmal denkt, naja, irgendwie Leitungsteam und die werden schon machen und die machen alles. Das funktioniert nicht, wir sind angewiesen auf euch. Auch da wieder vielleicht neue Feuer zu kriegen und zu sagen, nein, ich stehe da ein, ich bete, das war ein Wachrüttler. Ich glaube, das, was wir am Sonntag erlebt haben, das war keine große Wehe. Das war, wenn, dann eine Übungswehe. Aber wer weiß, was kommt. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir innerlich zusammenstehen und dass wir Dinge auch ablegen, wo vielleicht auch Verletzungen da sind. Unversöhntheit in der Gemeinde, die einen rauswirft. Es ist dran, das abzulegen. Für dich selber auch, dass du stark bist in der Zeit. Und auch, dass wir stark sind als Gemeinde. Und dann lade ich dich ein, das wirklich vor Jesus zu bringen, zu bereinigen. Und wo es sein muss, vielleicht auch mit Geschwistern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, das tut mir leid. Oder Dinge aus dem Weg zu räumen, Missverständnisse. Auch das ist wichtig. So wie wir aufräumen müssen, was in der Stadt dafür Missverständnisse waren, kann man auch nicht einfach stehen lassen und nur beten. Man muss beten und dann die Dinge auch aus dem Weg räumen, was man auch klären kann. Und so lade ich dich auch ein, dass du die Dinge klärst. Ich bete jetzt gern noch für uns. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Jesus, und ich danke dir, dass du kommst als König. Und dass du nicht kommst für uns, um uns zu richten und kaputt zu machen, sondern dass wir Teilhaber deiner Herrlichkeit werden dürfen, Herr. Dass du uns verwandeln möchtest in dein Wesen. Dass du das, was noch unvollkommen ist, was an Verletzung da ist, dass du jede Träne abwischen wirst, Herr. Und dass wir wirklich auf diese Verwandlung uns auch freuen dürfen. Herr, und du siehst auch, wo Ängste im Raum sind. Und ich bete echt, dass du diese Ängste jetzt nimmst, Herr. Dass du uns echt zuversichtlich werden lässt, Jesus. Aber auch klug und auch ausgerüstet, Herr, für die Zeit, die kommt, Jesus. Ich danke dir echt, dass wir eine starke Gemeinschaft haben. weil du sie gegründet hast, dass du in unserer Mitte bist, aber auch in uns bist, dass wir uns jetzt schon gegenseitig stärken dürfen, Herr, durch Treffen. Selbst wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll, Herr, reicht es manchmal schon, wenn man miteinander betet und der Glaube vom einen stärkt der Glaube vom anderen, Herr. Und ich danke dir echt für das, dass du da bist, Jesus. Und jetzt laden wir dich ein als mit deinem Geist, Herr, dass du kommst, uns neu ermutigst und korrigierst. Auch die Leute am Livestream, Herr, oder wenn Menschen dich noch gar nicht kennen, aber die Wehe sehen, die da sind, Herr, dass sie Entscheidung treffen für dich, dich einladet in ihre Mitte, Herr. Und da bete ich echt, dass du den erkennst, dass du ein einfaches Gebet sprichst, frei wirst und sagst, Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben Raum gewinnst, dass du regierst in meinem Herz. Amen.